Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, nach dem deutlichen Ausverkauf gestern haben wir die Erzeugerpreise und die sind im März nicht ganz so heiß ausgefallen wie erwartet. Wir sehen also ein gewisses Aufatmen an der Wall Street. Es geht in den ersten Minuten bergauf, wobei die geopolitischen Risiken sicherlich nicht zu unterschätzen sind. Wir haben Berichte von Bloomberg und im Wall Street Journal, dass die USA mit einem unmittelbaren Schlag des Iran gegen Israel rechnen. Außerdem befinden wir uns jetzt in der Phase vor der Einkommensteuerzahlung. In den USA müssen wir am Montag alle latzen. Und seit 1985 geht es in der Phase an der Wall Street normalerweise erst einmal bergab. Bei den Einzelwerten steht Tesla im Fokus. Die Citigroup mahnt, dass die Absatzzahlen in China Anfang April ausgesprochen schlecht verlaufen. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen liegen die Erzeugerpreise im März in weiten Teilen also unter den Erwartungen des Marktes. Die Gesamtrate und die Kernrate im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg von 0,2%. 0,3% wurden jeweils erwartet. Die Gesamtrate im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 2,1%. Die Erwartungen lagen bei 2,2%. Die einzige Komponente, die etwas heißer ausfiel als erwartet, war die Kernrate. Die lag im Vorjahresvergleich bei 2,4%, 2,3 hatte man angepeilt. Also letztendlich nach den Zahlen gestern sind die Erzeugerpreise milder ausgefallen und man muss bedenken, dass die Erzeugerpreise immer auch in den PCE-Inflationsindikator mit reinlaufen. Das Risiko, dass der also heißer ausfallen wird, hat heute ein bisschen nachgelassen. Man muss ohnehin sagen, dass die gestrige Reaktion vor allen Dingen des Anleihemarktes sehr, sehr extrem war. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni ist von fast 50% auf unter 20% eingebrochen. Die Wahrscheinlichkeit einer Juli-Senkung ebenfalls deutlich zurückgelaufen. Und jetzt rechnet der Markt erst im September mit einer 90% Wahrscheinlichkeit mit einer Zinswende. Das sind massive Verschiebungen. Wir haben heute Morgen Berichte von Nick Timiraos, das inoffizielle Sprachrohr der amerikanischen Notenbank, Journalist beim Wall Street Journal, und der betont also, dass es nicht mehr nur eine Frage sei, wann die Zinswende eingeleitet wird in diesem Jahr, sondern ob sie überhaupt noch eingeleitet wird. Die Wirtschaftsdaten waren die letzten Monate überwiegend heiß und wir haben das wachsende Risiko, dass die Inflation bei 3% verharrt. Ich würde mal vermuten, wenn die Fed im Juni senken würde, dass der Aktienmarkt hier jetzt sogar negativ reagieren würde. Das wäre ein Zeichen, dass die Notenbank sich selbst untergraben hat. Oder es ist ein Zeichen, dass die Notenbank eine deutlich schwächere Wirtschaft sieht. Aber im Grunde ist eine Zinssenkung im Juni vom Tisch. Ja, und damit entsteht nun ein Problem, vor allen Dingen für die anderen Zentralbanken in dieser Welt. Die EZB lässt die Leitzinsen unverändert. Davon ging man auch aus. Aber man geht jetzt zunehmend davon aus, auch basierend auf der Rhetorik der EZB, dass da die Zinsen schon im Juni gesenkt werden, also vor der Federal Reserve. Das Inflationsumfeld ist ein anderes, das Wirtschaftsumfeld auch in den USA. Muss man sich ja nicht wundern, wenn der Staat Haushaltsdefizite von 9% fährt, dass die Wirtschaft nicht abkühlt, obwohl die Notenbank versucht zu bremsen. Das Umfeld in Europa ist ein anderes, sowohl in Euroland wie auch in Großbritannien. Aber, und da kommt jetzt das Problem, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt und die EZB macht es zuerst vor der Federal Reserve, was passiert dann mit dem Euro? Der Euro wird untergraben. Die britische Zentralbank heute Morgen, hier stimmen, dass man solle sich mit Zinssenkung erstmal Zeit lassen, weil Inflation könnte ja klebrig sein und hin und her. Aber das wird in der Debatte wichtig sein. Eine Zentralbank ist hier vorteilhaft positioniert, nämlich die Bank of Japan. Die hat ja nie wirklich die Zinsen angehoben. Jetzt unlängst das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, da muss ich schon lange zurückdenken. Und da gibt es sogar noch Potenzial von Zinsanhebungen. Also da könnte man den Yen eventuell noch verteidigen. Aber der Yen ist auch unter Druck. Die Japaner haben zunehmend bemängelt, dass die Volatilität der Währung, die Schwäche nicht gewünscht sei. Aber irgendwann reicht die Rhetorik nicht mehr aus. Irgendwann muss auch gehandelt werden. Die Bank of Japan dürfte so ziemlich die einzige große Zentralbank sein, die in diesem Jahr die Zinsen anhebt. Obwohl gestern Larry Summers betonte, Wer weiß, ob die USA nicht auch nochmal die Zinsen anheben werden. Das Risiko habe zugenommen. So, jetzt bleiben wir mal bei den geopolitischen Risiken, denn trotz der leichten Erholung sind die nicht zu unterschätzen. Wir haben heute Morgen Medienberichte im Wall Street Journal und bei Bloomberg. Die USA glauben, dass ein Gegenschlag des Iran gegen Israel unmittelbar bevorstehe, entweder durch Iran oder durch die Kooperationspartner des Iran. Also die Geopolitik hängt Stück weit auch mit über dem Markt. Und MarketWatch berichtet, dass die Lufthansa-Flüge von und nach Teheran aufgrund von Sicherheitsrisiken eingestellt hat. Das schwebt also über dem Aktienmarkt jetzt vor allen Dingen auch mit dem Wochenende in greifbarer Nähe. In China sind die Verbraucher- und Erzeugerpreise waren unter den Erwartungen des Marktes. Die Erzeugerpreise waren eigentlich im Rahmen der Erwartungen. Aber China hat nicht das Inflationsproblem, hat dementsprechend auch mehr Möglichkeiten zu stimulieren, aber mit dem gleichen Problem, den viele andere eben auch haben, ne? Wenn die Fed nicht senkt und sogar noch überlegt, die quantitative Bremsung durch Abbau der Bilanz zu drosseln. Was passiert dann mit dem chinesischen Renminbi, wenn man zu stark stimuliert? Das müssen die Chinesen hier mit im Hinterkopf behalten. Ansonsten komme ich mal zu den Einzelwerten. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen anlehnend mit China. Und zwar mahnt die Citigroup, dass basierend auf deren Schätzungen Tesla in der ersten Aprilwoche nur 1.880 Autos in China absetzen konnte. Das ist ein Einbruch von 89% im Vergleich zur Vorwoche, ein Einbruch von 86% im Vergleich zum Vormonat. Tesla hat im ersten Quartal insgesamt 132.000 Autos in China abgesetzt, etwa also ein Drittel der globalen Absatzzahlen. Da sieht man, wie wichtig der chinesische Markt für Tesla ist. Die Einbrüche bei Tesla, wenn die Citigroup recht behält, sind weitaus größer als der breite Markt. Und zwar schätzt die Citigroup, dass im April die Anzahl der abgesetzten E-Autos in China um 17% einbrechen wird, bei Tesla aber um 60%. Und damit würde Tesla weitaus schlechter performen als der breite E-Automarkt in China. Woran liegt das? Die abkühlende Nachfrage in China. Wir haben die Peking Auto Show Ende April. Da stellen einige noch Käufe zurück, um die neuen Modelle abzuwarten. Und der zweite Faktor, man hofft auf mehr staatliche Subventionen für den Kauf für E-Autos. Auch das sorgt dafür, dass einige Verbraucher geplante Käufe zurückstellen. Aber für Tesla nicht unbedingt eine erfreuliche Entwicklung. So, jetzt haben wir einige Ergebnisse. Constellation Brands, Alkohol, Spirituosen, das Bier läuft. Und zwar ganz gut. Die Geschäfte in dem Segment über den Erwartungen, der Ertrag besser als erwartet und die Ertragsaussichten angehoben. Bei Fastenal wurden die Ertragsziele allerdings verfehlt. Bei CarMax wurden die Ertragsziele auch etwas stärker verfehlt. 32 Cent Gewinn statt 45 Cent. Vor allen Dingen auch wegen den sinkenden durchschnittlichen Verkaufspreisen von Gebrauchtfahrzeugen und von Autos im Großhandel. Costco. Gute Absatzzahlen im März, das ist so ein Dauerläufer bei uns hier an der Wall Street, exklusive Benzin und auf konstanter Währungsbasis ein Umsatzplus von 7,4% bei den schon länger geöffneten Märkten. Im Februar waren es gerade mal etwas mehr als 4%, also eine sehr gute Entwicklung. So Meta, so TechCrunch hat gestern einen neuen im eigenen Haus hergestellten KI-Chip vorgestellt, den MTIA, den Meta Training and Inference Accelerator. Und wir sehen einmal mehr, dass Nvidia mehr Konkurrenz bekommt. Wir hatten diese Woche auch zahlreiche Medienberichte. Google und Broadcom arbeiten ebenfalls an eigenen KI-Chips, vor allen Dingen um die Kostenbasis zu reduzieren. So, last but not least, kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Needham stuft Airbnb auf nur noch halten ab. Wir haben die Deutsche Bank mit Applied Materials, Chip Maschinenbauer, bleibt verhalten mit einem Kursziel von 225. Boeing, die Kursziele sinken weiter, aber dieses Mal bei der Bank of America auf $190 und die Erwartungen für den frei verfügbaren Cashflow im Jahr 2026 werden reduziert. Boeing, eine Katastrophenmeldung nach der anderen. Die Deutsche Bank empfiehlt Delta zum Kauf mit einem Kursziel von $60. Die Aktie konnte gestern trotz der sehr guten Zahlen und Aussichten die Kursgewinne nicht halten. Es ging trotzdem bei dem Wert bergab. Und im Hightech-Universum gibt es einige Kaufempfehlungen heute Morgen. Morgan Stanley hebt die Ziele für Microsoft auf $520 an von 465. Piper Sandler schraubt das Kursziel von Meta auf $600. Bernstein hebt das Kursziel von Qualcomm auf $200 an und auch JP Morgan äußert sich positiv zu Qualcomm mit einem Kursziel von $170. Snowflake bei KeyBank auf den Empfehlungslisten mit einem Kursziel von $185. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag und vergesst nicht mal zu liken, nicht wahr? Denn das hilft uns hier bei der Reichweite ein bisschen. Also schön liken, auch mal einen Kommentar da lassen, würd mich freuen. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.